Hi und herzlich willkommen zum Business Babe Podcast. In der heutigen Folge rede ich mit dem lieben Max von Maximieren über das Thema Investieren und Vermögensaufbau in ETFs und auch so ein bisschen das Thema vielleicht auch nur ETFs, worauf man da so ein bisschen achten muss, was es da für Möglichkeiten gibt. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass er heute dabei ist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Also vielleicht für alle Leute, die dich noch nicht kennen, was ich natürlich nicht glaube, aber für alle Leute, die dich noch nicht kennen, könntest du dich ja einmal vielleicht ganz kurz vorstellen.
Gerne. Ich meine, so groß bin ich noch nicht, deswegen vermutlich wissen einige nicht, wer ich bin. Ich bin Max, hab den Instagram-Kanal Maximieren jetzt seit letztem Jahr. Den habe ich angefangen, bin Jurist, arbeite gerade an meinem zweiten Staatsexamen, was ich hoffentlich diesem Herbst fertig habe. Und habe mich einfach dem Thema ETFs verschrieben, weil vielleicht sind sie nicht unfassbar spannend, aber es sind in meinen Augen eine der besten Einsteigersachen für die Börse und auch langfristig gesehen schlagen viele Leute nicht die ETFs. Deswegen glaube ich wirklich, dass man mit ETFs an der Börse einiges reißen kann.
Ja, da sind wir auf jeden Fall uns in vielen Punkten schon mal einig. Wir sind beide in der juristischen Ausbildung und wir mögen beide ETFs. Das finde ich auf jeden Fall super. Erstmal direkt zu dir und deinem Depot. Hast du selber ETFs im Depot selber?
Ja, also ich fahre die Core Satellite Strategie und dort habe ich halt den festen Kern wirklich mit breit diversifizierten ETFs gebildet, damit ich auch einfach mit den letzten Prozent etwas risikoreicher angehen kann, aber meine Grundlage 50% sind wirklich MSCI World, Emerging Markets, sodass ich damit den Weltmarkt schon mal abgedeckt habe.
Das heißt, richtig schön klassisch. Ich nenne das immer Butterbrot-Portfolio. Also immer so großer Teil Brot, wenig Butter. Finde ich gut. Also magst du einmal vielleicht auch ganz kurz, wir haben uns davor schon ein bisschen unterhalten und wir haben gerade Witze gemacht über die Core-Satellite-Strategie. Möchtest du die vielleicht einmal ganz kurz erklären, was es so ungefähr bedeutet?
Sehr gerne. Also die Core-Satellite-Strategie ist halt, Core bedeutet Kern auf Deutsch, dass man halt wirklich einen großen Kern bildet, meistens so zwischen 50% und 70%. Dass man einen weltweiten Markt abdecken kann, damit man quasi schon so breit diversifiziert ist und das Risiko ein bisschen minimieren kann. Die letzten Prozent, die je nachdem wie breit der Kern ist, kann man dann dementsprechend auch vielleicht mal ein bisschen mehr Risiko eingehen. Man kann zum Beispiel auch mal irgendeine Kryptowährung mit reinnehmen. Man kann Branchen-ETFs reinnehmen, wo man denkt, dass diese Branchen in Zukunft echt gut performen werden. Oder man kann sich auch überlegen, vielleicht einzelne Aktien mit reinzunehmen. Ich bin immer nur der Meinung, wenn man einen breiten Kern hat, kann man auch mal spekulativer unterwegs sein. Nur man sollte nicht nur spekulativ unterwegs sein.
Ja, das ist wichtig. Was ist denn bei dir so die Satelliten? Also was hast du denn ein bisschen risikoreicheres dabei?
Bei mir ist es jetzt mehr Branchen-ETFs natürlich auch. Dass ich jetzt zum Beispiel den Healthcare Innovation ETF habe oder den Global Clean Energy ETF. Aber grundsätzlich habe ich auch Einzelaktien. Die machen dann auch nochmal, glaube ich, 20% des ganzen Portfolios aus. Dementsprechend aber auch dort sind vor allen Dingen Sachen wie Visa, Apple, AMD drin, so auch schon Big Player. Und die letzten paar Prozent habe ich dann sogar Penny Stocks drin. Einfach nur, um mal zu wissen, wie es ist, aber wirklich nicht viel.
Das ist wirklich spannend. Also erstmal deine Aufteilung finde ich super spannend. Bei den meisten Core-Satellite-Strategien sieht man ja so ein bisschen, dass der Kern so 80% ungefähr ausmacht und dann die restlichen Satelliten 20%. Also es ist ja bei dir schon so ein bisschen ausgeglichener und die meisten Leute bilden ja auch die Satelliten mit Einzelaktien und du hast ja tatsächlich jetzt auch Branchen-ETFs dabei und Penny-Stocks habe ich auch noch niemanden gehört, der wirklich in Penny-Stocks investiert. Da würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie du dazu gekommen bist. Also warum dachtest du dir so, ja, Penny-Stocks sind jetzt ein Ding, was ich interessant finde?
Ich habe vor allen Dingen immer diese Amazon-Geschichte im Kopf. Man investiert irgendwann mal in einem Unternehmen, was ein paar Cent kostet und irgendwann mal ist die Aktie $2000 wert. Deswegen hat man natürlich immer die Hoffnung, dass man den goldenen Schuss landet bei einem Penny-Stock. Bei mir war es vor allen Dingen so in Bereichen wie Drohnen zum Beispiel. Ich habe mir einfach mal den Bereich Drohnen angeguckt. Welche Unternehmen bieten Drohnen an? Natürlich hat man die Big Player wie Boeing und Airbus. Aber dann habe ich mich mal weiter reingelesen und ein kleines kanadisches Drohnenunternehmen gefunden. Und einfach, die waren halt Penny Stocks und ich fand das System interessant, was dahinter steckte. Und habe die dann einfach mal gekauft, weil die auch schon größere Partnerschaften haben und die Fantasie einer Übernahme von Amazon stand an. Aber bisher kam noch nichts.
Das heißt, da ist jetzt noch nicht ein Milliardenunternehmen aus dem Nichts rausgewachsen?
Nee, noch machen die weiterhin nur Drohnen in Kanada.
Ja, aber kann ja auch mal spannend sein. Würdest du denn sagen, du hast ja gerade schon gesagt, du fährst so ein bisschen die Core-Satellite-Strategie. Würdest du denn auch sagen, dass ein Depot auch nur aus ETFs eine gute Idee wäre?
Dann ist natürlich immer die Frage, wie man selbst anlegen möchte. Wenn man einfach nicht viel Zeit investieren möchte und trotzdem eine sehr gute Rendite einfahren kann, bin ich auf jeden Fall der Meinung, würde alles unterschreiben, zu sagen, alles klar, nur ETFs reicht. Es gibt natürlich Leute, die ein bisschen den Kick haben wollen, ein bisschen aktiver unterwegs sein wollen. Denen würde ich dann sagen, macht euch die Core-Satellite-Strategie und investiert gerne in Einzelaktien oder in Krypto oder in Branchen-ETFs. Aber ich würde halt wirklich den meisten Menschen, die viel arbeiten, die einfach nur ihr Geld früher vielleicht auf dem Sparbuch liegen haben lassen und jetzt quasi ein halbes Pendant dazu haben wollen, bin ich ganz fein damit zu sagen, nur ETFs reichen auf jeden Fall.
Und wie würdest du das dann aufbauen? Würdest du auch sagen, so klassische 70-30-Aufteilung vom MSCI World, MSCI Emerging Markets wäre auf jeden Fall so ein Standardding, was man gut machen könnte? Oder würdest du auch sagen, so da kann man ja selber auch so ein bisschen gucken, ob man vielleicht auch nur einen ETF nimmt zu dem Bereich? Also was wäre so deine Vorzugsweise?
Ich meine, erstmal die nervige Juristenantwort, es kommt drauf an.
Wow, weißt du? Ja.
Wow. Es ist halt immer so, wie risikoaffin man selbst auch ist. Sagen wir jetzt mal, man möchte halt wirklich ungefähr gar nichts damit zu tun haben und das Risiko auch breit streuen, dann wird zum Beispiel ein All-Country-World-Index, ACWI oder FTSE All-World, halt komplett reichen. Damit hat man die Industrieländer abgedeckt, man hat die Schwellenländer abgedeckt. Man könnte auch zum Beispiel überlegen, es gibt den ACWI-IMI-Index, das heißt, man hat auch noch direkt Small-Cap, also kleinere Unternehmen drin und hat damit 98% des Weltmarktes abgedeckt. Wird auch schon reichen. Mit einem ETF hat man alles gemacht. Natürlich kommen dann Leute, die ein bisschen die Schwellenländer höher schrauben möchten, weil sie denken, dass Asien oder Brasilien gut performen wird, was zum Beispiel auch was PwC ist ja einer der größten Wirtschaftsprüfungsunternehmen der Welt und die haben halt zum Beispiel gesagt, dass bis 2050 die Volkswirtschaftsmächte halt auf Platz 1 China, 2 wird immer noch USA bleiben, aber 3 und 4 kommen dann Indien und Indonesien. Und dann kann ich halt schon die Leute verstehen, die Schwellenländer zum Beispiel ein bisschen höher schrauben möchten, damit sie auch da dabei sind. Und wenn ich dann noch ein bisschen risikoaffiner bin oder auch, ich sage immer so, ich mache immer gerne eine Pyramide. Man hat ein breites Fundament, einfach wirklich die Welt abgedeckt, MSCI World und Emerging Markets oder nur ACWI. Dann nimmt man vielleicht noch irgendeine Region, die man spannend findet, wie jetzt zum Beispiel Asien. Man nimmt einfach nochmal Asien, weil man denkt, das wird noch besser. Und in der Spitze bin ich immer ein Freund davon, seine eigenen Vorlieben auch ein bisschen mit ins Depot zu bringen. Zum Beispiel, wenn man sehr gerne Computerspiele spielt, nimmt man den FunEgg eSports ETF. Oder man findet Nachhaltigkeit sehr wichtig und nimmt Global Clean Energy ETF. Und da bin ich immer der Meinung, da ETFs halt nicht so wie Aktien sehr persönlich sind. So bei einer Aktie kann man sagen, ich bin jetzt bei Pepsi investiert, weil ich Pepsi so gerne mag. So, dann hat man einen Bezug damit. Bei ETFs ist es natürlich immer schwierig. Bei 1600 Unternehmen kannst du nicht so den großen Bezug zu jedem Unternehmen haben.
Ja.
Und dann mag ich es immer noch, so einen kleineren Branchen-ETF dazu zu nehmen, womit man wirklich denkt, okay, mit dieser Branche kann ich mich identifizieren.
Ja, ich glaube, du hast jetzt schon super viel mega Spannendes gesagt. Also ich bin ja wirklich so ein richtiger Langweiler. Also ich habe ja auch nur 2 ETFs in meinem Depot. Also auch nur den MSCI World und die Emerging Markets. Also ich bin da auch wirklich die Kartoffel, die am wenigsten mit ihrem Depot, außer vielleicht mal irgendwie beim Umschichten zu tun hat. Aber ich finde es auch super spannend, wenn man halt zum Beispiel den ACWI dazu nimmt, also wenn man nur einen einzigen ETF dazu nimmt, was bei mir da immer so ein bisschen der Punkt ist, dass ich halt wirklich die Schwellenländer schon ein bisschen größer haben möchte. Also zum Beispiel bei dem vom MSCI ist ja, glaube ich, der Anteil der Schwellenländer irgendwo bei den 14% ungefähr. Das ist natürlich bei einer anderen Gewichtung dann einfach weniger als bei einem klassischen Butterbrot-Portfolio. Genau. Aber ich finde auch, wie du schon gesagt hast vorhin, also das finde ich auch super spannend an ETFs, dass du mit einem ETF zum Beispiel eine ganze Branche abbilden kannst. Und wenn du zum Beispiel dich super für die Spiele jetzt interessierst, wie du vorhin gesagt hast, hat man halt nicht dieses Risiko auf einen einzigen Hersteller zum Beispiel von Spielen zu setzen, sondern du halt einfach eine gesamte Branche abbilden kannst. Und das ist halt auch einfach der entscheidende Vorteil, den man auch gegenüber Einzelaktien dann hat.
Ja, vor allen Dingen, ich bin immer der Meinung, wenn man in Einzelaktien investieren möchte, sollte man zumindest die Aktien halbwegs analysieren können. Man sollte sich die Zahlen angucken können und sagen, okay, das ist jetzt ein lukratives Geschäftsmodell oder nicht. Man sollte auch ein bisschen den Chart sich angucken können, ob es jetzt gerade vielleicht gut ist oder nicht. Und das hat man halt mit ETFs nicht. Man muss sich jetzt Also man, klar, man kann auch eine Chartanalyse mit ETFs machen. Aber ja, man muss es halt nicht machen. Man deckt einfach eine Branche ab. Sagen wir jetzt zum Beispiel, vielleicht, das ist jetzt gerade in aller Munde, es gibt einen Halbleitermangel auf der Welt, weil jetzt gerade alle elektrischen Systeme natürlich mit Halbleitern funktionieren. Und die Unternehmen kommen gerade nicht der Produktion nach. Das heißt, es ist ein Riesengeschäft. So, ich könnte natürlich jetzt Taiwan Semiconductor auswählen oder AMD auswählen, Intel auswählen. Aber wenn ich nicht weiß, welches Unternehmen jetzt gerade das Spannendste in der Branche ist, kaufe ich einfach den ganzen Heuhaufen und nehme nicht nur irgendeine Nadel raus oder suche die Nadel im Heuhaufen. Und schon hat man die ganze Branche abgedeckt und kann von der ganzen Branche profitieren. Und das finde ich halt immer so spannend, dass man halt nicht wirklich sagen muss, okay, ich setze jetzt alles auf Intel und Intel performt jetzt einfach nicht, sondern halt Taiwan Semiconductor oder sonst irgendwer. Und so hat man alles mit drin und man kann entspannt sich zurücklehnen und warten, bis die Branche wirklich höher geht und das Kapital auch zurückbringt.
Ja, ich finde, das ist auch super wichtig, weil es gibt ja oft die Leute, die sagen, ja, aber ETFs, das ist ja so langweilig und das ist ja so unpersönlich. Ich finde, das stimmt halt gerade nicht, wenn man sich halt auch so mit Nischen-ETFs zum Beispiel beschäftigt. Oder es gibt ja zum Beispiel spezielle ETFs einfach nur, die sich auf besonders dividendenstarke Unternehmen fokussieren. Es gibt ETFs, die einen bestimmten Faktor zum Beispiel verfolgen. Also egal, was deine persönliche Präferenz ist oder dein Interesse auch, kannst du das ja durchaus dann stärker gewichten oder du kannst zum Beispiel einfach die Sicherheit der breiten Streuung mitnehmen, aber auf der anderen Seite zum Beispiel auch eine relativ, ich sag mal, riskantere Gruppe gehen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, ich finde zum Beispiel, na, Kryptos gibt es jetzt leider noch nicht als ETF so richtig, aber alles, was so ein bisschen spekulativer ist zum Beispiel oder aktuelle Trends, kann man da durchaus reingehen und das finde ich auf jeden Fall auch super spannend.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man kann ja auch, es gibt ja auch ETPs, also Exchange Traded Products, dass man auch wirklich in Rohstoffe gehen kann, ohne dass man sich ein Fass Öl in den Garten stellen muss. Man kann dann einfach quasi ein Zertifikat auf das Fass Öl abschließen. So, das ist, also jetzt unabhängig davon, ob Öl gut ist oder nicht, aber das kann man halt auch machen. Man kann halt ein Goldzertifikat holen und es gibt so viele spannende Möglichkeiten. Bei den ganzen Neobrokern gibt es ja mittlerweile über 1500 ETFs. Das ist natürlich das Schöne, aber auch das Unübersichtliche, weil ich kenne auch Depots, wo 20 ETFs drin sind, wo es halt zehnfache Überlappungen gibt. Und auch da sollte man halt drauf achten, dass man nicht quasi sich den MSCI World holt, wo Apple drin ist, dann am besten noch den Nasdaq, wo Apple am größten ist und am besten noch Apple Aktien hält und sich dann fragt, warum Apple 30% des ganzen Depots ausmacht. Auf sowas sollte man halt auch achten.
Ja, das finde ich ist auch ein super, super Punkt, der, glaube ich, auch sehr, sehr oft übersehen wird. Da gehen wir auch so ein bisschen auf das Thema ein. Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte mir jetzt zum Beispiel ein Depot aus ETFs zusammenstellen, was wären so die Punkte? Du hast ja gerade schon gesagt, zum Beispiel, dass sich keine Aktien überschneiden oder nicht großartig überschneiden. Was sind so die Punkte, auf die du so ein bisschen achten würdest?
Ich würde auf jeden Fall versuchen, mich erstmal so breit wie möglich aufzustellen, dass man sich wirklich ein stabiles Fundament baut. Und dass man dann erstmal schaut, was man vielleicht noch hinzufügen kann. Weil wenn man schon mal breit gestreut ist, hat man eine relative Sicherheit, weil dann hat man insgesamt über 3600 Unternehmen, 4000 Unternehmen. Und dann würde ich bei der ETF-Auswahl auch immer darauf achten, dass der ETF schon eine gewisse Zeit auf dem Markt ist, damit ich mir auch mal angucken kann, wie sich der Markt bzw. die Branche überhaupt entwickelt. Dann würde ich vor allen Dingen auch darauf achten, ob es physisch oder synthetisch replizierend ist, sprich physisch, ob die Unternehmen auch wirklich in dem ETF drin sind oder synthetisch, dass es einfach quasi auch nur ein Tauschgeschäft mit einer Bank ist und dass man gar nicht die Aktien im ETF drin hat. Vor allen Dingen bei nachhaltigen ETFs finde ich das ganz wichtig, weil es bringt ja nichts, wenn man Nachhaltigkeit unterstützen möchte und im Endeffekt unterstützt man eine Bank, die eigentlich nur in Ölaktien investieren. Dass man auch darauf achtet. Und man kann ja auch darauf achten, zum Beispiel MSCI World, den gibt es wahrscheinlich von 10 verschiedenen Anbietern, dass man den günstigsten auswählt. Und dass man halt wirklich darauf achtet, dass man auch jetzt nicht zu viele mit reinnimmt, weil dann hat man wirklich wieder die Überlappung. Es gibt mittlerweile ganz verschiedene Internetseiten und Programme, wo man sich quasi sein Depot online stellen kann und dann wird's unten angezeigt, gut, Apple macht so viel aus, Nordamerika macht so viel aus. Und dass man dann halt auch wirklich schaut, dass man auch wirklich breit gestreut ist. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn man jetzt sich den MSCI World anguckt und dann mal die Top 10 sich anguckt und die schon wahrscheinlich 25% des ganzen Indexes ausmachen, wenn man jetzt mal einfach mal überlegt, Apple macht 4% oder 3, irgendwas Prozent von 1600 Unternehmen aus, kann man ja auch nicht mehr so ganz davon sagen, dass man unfassbar breit gestreut ist. Die Technologiebranche ist natürlich sehr hochgewichtet im MSCI World. Macht natürlich Sinn, weil die sehr gut performt hat, aber dass man sowas alles im Kopf behält, dass, sagen wir mal, nur ein MSCI World sehr tech-lastig ist, sehr Amerika-lastig ist und dass man halt vielleicht, wenn man wirklich sich sehr breit streuen möchte, dass man zusätzlich zum MSCI World Emerging Markets auch nochmal ein Europa-ETF mit reinnimmt, dass man auch Europa halt wieder höher bringt.
Ja.
Und das sollte man wirklich, das sind einige Punkte, die man auf jeden Fall beachten sollte, wenn man sich ein Depot zusammenstellt.
Das sind richtig krass wichtige Punkte, die du gerade eben genannt hast, weil das ist einfach auch das, was ich ja auch immer sage. Also wenn man zum Beispiel jetzt sich den MSCI World anguckt, dann ist das natürlich ein super, super Produkt, was ja weltweit streut, aber man hat ja keine Schwellenländer dabei. Du hast über 60%, manchmal sogar, je nachdem, welchen du dir anguckst, 65-70% einfach nur die USA und dann halt auch von den Gewichtungen her. Es ist auch einfach sehr, sehr viele wenige große Unternehmen und dafür sehr, sehr viele kleine Unternehmen, was ich dann halt auch immer so ein bisschen schwierig finde, wenn man dann die Kombination sieht, dass alle zum Beispiel den Nasdaq 100 mega hypen, aber auch selber Apple-Aktionäre und am besten von Google alle Gesellschaften drin haben und dann am Ende irgendwie 80% USA drin stehen haben und dann halt trotzdem, trotz der vielen ETFs und irgendwie den ganzen Produkten eigentlich 80% USA haben. Ich finde, das ist ein super wichtiger Punkt. Und das mit den Kosten ist auf jeden Fall auch ein super Punkt, den du auch schon angesprochen hast. Also Nischen-ETFs muss man sich natürlich auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, sind natürlich einfach tendenziell teurer als ein breit gestreuter, großer ETF, der von Millionen von Menschen gekauft wird, einfach weil es halt ein spezielleres Produkt ist. Gerade wie du auch schon gesagt hast, die ETPs zum Beispiel, die sind tendenziell auch einfach ein bisschen teurer als ein ganz normaler ETF. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, auf den man achten sollte. Und dann auf jeden Fall das Thema, was du vorhin angesprochen hast mit dem Broker. Da erstmal zwei Fragen. Da kriege ich ja ganz, ganz oft Fragen zum Thema, ja, wie wähle ich denn jetzt richtig mein Depot aus? Wo soll ich mein Depot jetzt hin tun? Weil ich persönlich finde ja, dass es einfach eine relativ uninteressante Frage ist. Also, dass man sich da tendenziell viel zu viele Gedanken drüber macht. Aber was würdest du sagen, würdest du eher darauf gucken, dass möglichst viele ETFs angeboten werden? Oder was sind so die Punkte, auf die du so ein bisschen achtest?
Zunächst würde ich es erstmal aus steuerlichen Gründen auf jeden Fall sagen, dass es ein deutscher Broker ist, weil dann kann man quasi die Steuer direkt abführen lassen und man muss nicht am Jahresende eine Steuererklärung machen, was ja, wenn man ETF-Investor ist, möchte man ja nicht viel Arbeit haben. Und eine Steuererklärung ist dann schon zu viel Arbeit für einen ETF-Investor, sagen wir es mal so.
Ja.
Und dann sollte man mittlerweile auch wirklich darauf achten, dass es erstens ein kostenloses Depot ist, weil, ganz ehrlich, natürlich gibt es Leute, die bei der Volksbank sind oder bei der Sparkasse sind. Und das ist auch in Ordnung, weil da hast du einen Berater. Aber dafür zahlt man natürlich was.
Mhm.
Und ich bin der Meinung, dass man sich so weit mit seinen Finanzen beschäftigen soll, dass man es auch selbstständig machen kann. Und dann ist meine Wahl immer ein kostenloses Depot. Und dann finde ich immer, natürlich ist es super interessant, eine Riesenauswahl an ETFs zu haben. Aber im Endeffekt muss man sich immer fragen, brauche ich diese Riesenauswahl an ETFs überhaupt? Oder reichen nicht 400, 500, 600 zur Auswahl. Natürlich ist es schön, dass man von jedem verschiedenen Anbieter den speziellsten ETF aussuchen kann, aber es ist halt mal die eigene Frage, brauche ich das und wem vertraue ich überhaupt mein Geld an? Ich meine, natürlich ist es so, dass fast alle deutsche Broker oder eigentlich alle deutschen Broker natürlich den europäischen Standards entsprechen müssen und bis zu 100.000 Sicherheit auf die Einlagen geben müssen. Sprich, das Geld auf dem Verrechnungskonto ist eigentlich bei jedem sicher. Und auch die große Angst, die viele Leute bei Neobrokern oder so haben, was passiert, mein Neobroker ist erst ein Jahr alt, wird er auch noch in 20 Jahren da sein, ist grundsätzlich auch egal, weil es alles im Sondervermögen ist des Neobrokers. Sprich, der Neobroker hat nicht deine Aktien. Im Endeffekt, wenn der pleite geht, kriegst du deine Aktien und machst es zum anderen Depot. Und deswegen sehe ich die Angst auch immer bei Leuten nicht so krass, wenn die sagen, okay, Scalable oder Trade Republic können irgendwann mal pleite gehen. So, ja gut, dann nehme ich sie und gebe im Zweifel dann noch zur Comdirect, wenn ich das möchte. Aber vor allen Dingen, das Schöne ist ja an diesen ganzen Neobrokern, dass selbst die Sparplanausführungen umsonst sind. Das heißt, man hat quasi keine Kosten, außer natürlich die jährlichen Gebühren des ETFs. Und darauf würde ich halt achten, dass es so günstig wie möglich für mich selber ist.
Ja. Ich finde, das ist auch schon super wichtig, dass man sich auch nicht so ein bisschen überfordern lässt, weil ich glaube, gerade in der Zeit, wo wir halt auch leben, wo einfach viel Kommunikation stattfindet und man redet über bestimmte Themen. Gerade jetzt zum Beispiel auf Instagram sieht man das ja oft, dass Leute über ETFs diskutieren und welcher neue ETF rausgekommen ist und so weiter. Also natürlich ist das super interessant, wenn es mal wieder irgendeinen neuen Nischen-ETF gibt. Es ist ja auch spannend, was für Unternehmen vielleicht da drin sind, die man sonst eigentlich nicht so kennen würde. Aber ich glaube auch, wie du schon vorhin gesagt hast, man muss sich auch so ein bisschen auf die Grundlagen besinnen, zumindest jetzt in seinem innersten Kern sozusagen des Depots, dass man sich da auch einfach nicht so viele Gedanken macht und dann nicht irgendwie 15 einzelne Stücke ETFs nimmt, die vielleicht den Weltmarkt dann abbilden. Weil im Endeffekt ist ja das, zum Beispiel wenn man jetzt eine bestimmte prozentuale Gewichtung einfach halten möchte, auch wieder Arbeit, wenn man alles rebalancen muss. Und je mehr du halt im Depot hast, desto mehr musst du dich auch damit irgendwie beschäftigen und musst gucken, was da eigentlich passiert und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist auch einfach mega wichtig, da so ein bisschen den Überblick zu behalten und sich nicht von diesem unglaublichen Angebot einfach irgendwann so ein bisschen erdrücken zu lassen. Und ja, also man muss nicht zu irgendwelchen Neo-Broker, wenn man nicht möchte, nur weil das gerade der neue Hype ist sozusagen.
Absolut, ja. Und das Ding ist natürlich, wenn man sich zu sehr an solchen Sachen aufreibt und zu lange dafür braucht, man sagt ja immer, jeder verlorene Tag an der Börse ist jetzt nicht der beste Tag. Oder dass man dann erst gar nicht anfängt zu investieren und dann, ja gut, die Alternative ist weiter mein Sparbuch zu füllen und dort dann im Zweifel irgendwann mal, wenn mein Kapital hoch genug ist, Negativzinsen zu zahlen und von der Inflation mein Geld weniger werden zu lassen.
Ja, ja.
Deswegen sollte man auch einfach irgendwann mal ins kalte Wasser springen. Natürlich ist Bildung wichtig, aber man muss auch irgendwann mal anfangen. Und ich glaube, es gibt die wenigsten Leute, die perfekt gestartet sind mit allen drum und dran. Da sieht man meistens die Leute in den Bergen mit ihren 20 Jack-Wolfskin-Hosen, Jacken und Rucksäcken. Die sind perfekt gestartet, ja. Aber ja, vielleicht brauchten die auch einfach zu lange und
ja,
bringt denen auch nicht viel. Deswegen, man muss irgendwann mal einfach ins Tun kommen. Man muss irgendwann mal seinen Zeh ins kalte Wasser halten und springen.
Ja, das sehe ich auch genauso wie du. Also ich habe auf meinem Channel auch schon so ein bisschen darüber geredet. Also ich habe zum Beispiel mich auch super lange davor eingelesen und habe so richtig die Lektüre gewälzt und wollte halt wirklich so direkt einsteigen und alles richtig machen. Und im Endeffekt habe ich ja auch mit meiner Auswahl jetzt nicht das Schlechteste gemacht. Also es ist ja einfach ein grundsolides Portfolio. Aber ich habe zum Beispiel das erste Jahr einfach vergessen, den Steuerfreibetrag zu nutzen, weil ich das einfach nicht eingetragen habe in mein Depot. Und dann ist es halt einfach so flöten gegangen sozusagen. Also im kleinsten Detail alles durchdenken zu wollen, ist natürlich immer so leicht zu sagen, wenn man schon so lange in der Materie ist und man fühlt sich dann so sicher und dann sagt man so, ja, ich hätte doch am Anfang einfach entspannter sein können, was man natürlich nicht ist, aber ja, das jeder macht irgendwie Fehler.
Ja, und ich finde auch, es ist wichtig, von den Fehlern zu lernen. Ich meine, ich habe am Anfang auch jedes Buch gelesen, was ich konnte, habe dann irgendwann mal angefangen und habe mir dann auch irgendwann mal ganz viele verschiedene verrückte ETFs geholt, weil ich jede Branche spannend fand.
Ja.
Und dann irgendwann mal gemerkt, ja, okay, es bringt mir ja auch alles nichts, dann peu à peu dann wieder meine ETFs verkauft und dann wirklich eine Strategie reingebracht. Aber ich glaube, hätte ich das nicht einfach mal gemacht, hätte ich es auch nie so richtig gelernt, weil ich finde immer, man lernt durch seine Fehler dann doch noch am besten. So klar,
ja,
das ist ja wie früher, wenn Mama immer gesagt hat, du musst das und das und das machen, dann hat man immer das Gegenteil gemacht.
Ja,
und im Endeffekt hat man es dann doch hingekriegt. Deswegen einfach machen und nicht von allen verunsichern lassen. Weil es wird immer irgendjemanden geben, der sagt, das ist das Beste oder das ist das Beste. Und im Endeffekt musst du wissen, was für dich das Beste ist.
Ja. Hast du denn für dich auch so ein bisschen das Ziel im Kopf, dass du mit den ETFs so ein langfristiges Ziel verfolgst, wie jetzt zum Beispiel, viele sagen ja zum Beispiel, ich möchte die Rentenlücke schließen oder ich möchte einfach am Ende eine entspannte Zeit haben, ich möchte vielleicht früher aufhören zu arbeiten. Hast du da auch so ein Ding im Kopf, was du vielleicht verfolgst?
Ich muss halt sagen, natürlich ist der Gedanke, dass man irgendwann mal nicht mehr arbeiten muss, sondern einfach nur noch arbeitet, weil man Lust hat, weil ich bin, glaube ich, nicht der Mensch, der sagt, okay, ich bin jetzt 40, ich habe jetzt genug Geld, ich höre jetzt einfach auf und mache das Leben der Geißens. Ist bestimmt auch cool, aber vielleicht möchte ich auch einfach weiterarbeiten und ich glaube, es ist halt schön zu wissen, dass man es theoretisch nicht machen müsste. Ich persönlich setze jetzt zum Beispiel quasi nur auf thesaurierende ETFs, sprich reinvestierende, dass die Dividende nicht ausgeschüttet wird, weil ich jetzt gerade einfach mein Vermögen anhäufen möchte und irgendwann mal werde ich sie vielleicht umswitchen in Dividenden-ETFs und habe dann monatlichen Geld, weil man kann natürlich mit 3 verschiedenen ETFs sich schon einen monatlichen Cashflow generieren, der dann monatlich Dividende ausschüttet. Geht nicht nur mit Aktien, wie es oft gezeigt wird auf Instagram, es geht auch mit ETFs.
Es gibt ja den High-Dividend-ETF zum Beispiel, finde ich auch super spannend. Da habe ich jetzt auch gerade irgendwas in einem Buch zugelesen. Ich wünschte, ich könnte jetzt was Genaues zu diesem ETF sagen. Ich habe mir den noch nicht angeschaut. Aber das geht natürlich. Man kann natürlich auch die einzelnen Anteile einfach im Laufe der Zeit verkaufen. Also da ist man auch einfach auf eine gewisse Art und Weise flexibel, was ich auch super spannend finde. Weil zum Beispiel, du hast ja vorhin das Thema Sparplan schon angesprochen. Ich finde, das ist mittlerweile so eins. Also Sparplan und ETF, das gehört ja irgendwie mittlerweile einfach zusammen. Und da finde ich das auch zum Beispiel super, dass man einfach auch stoppen kann. Also man sollte natürlich nie so viel Geld investieren, dass man irgendwie, keine Ahnung, gar nicht mehr klarkommt und irgendwie super alles wieder rausziehen muss. Also, aber es kann ja immer mal irgendeine Lage passieren, wo man dann einfach nicht mehr weiter investieren kann oder vielleicht die Summe auch einfach senken muss. Und das finde ich auch super spannend, dass man diesen, wie so ein monatliches Abo einfach für sein späteres Leben hat. Das finde ich zum Beispiel auch super schön an dem Gedanken bei ETFs, dass sie so ein bisschen das Werkzeug dazu sein können.
Ja, das ist ja, ich glaube, das deutsche Liebling war halt immer das Sparbuch. Und natürlich hat man dann immer einen Teil von seinem Einkommen da investiert. Und das kann man halt jetzt gerade auch mit ETFs machen. Das ist halt das Spannende. Dass man halt wirklich, man sieht sich sein Einkommen an und sagt, okay, das brauche ich zum Leben, das brauche ich zum Spaß haben, das brauche ich, um zu reisen und das brauche ich, weiß ich nicht, noch, weil ich noch irgendwas machen möchte. Und dann sagt man sich eine prozentuale Zahl, die man einfach besparen möchte. Und die legt man einfach monatlich in den ETF an. Man kann es ja selbst als Student machen. Mit 10 Euro geht's los. Ich glaube, die ING hat mittlerweile angefangen, ab 1 Euro losgehen. Ich weiß halt nicht, wie gut es mit 1 Euro ist. Immer noch besser als gar nichts.
Ja.
Aber natürlich ist es halt ganz cool, dass man halt früh anfangen kann. Und umso früher man anfängt, umso einfacher ist es. Ich glaube, ich habe letztes Mal recherchiert, wenn man theoretisch seinem Kind ein Depot anlegen würde, könnte man mit, lass mich nicht lügen, 61 Euro, 64 Euro im Monat mit 67 als Millionär in Rente gehen. Klar, vorsteuern. Aber da, wenn man, umso früher man anfängt, umso weniger muss man monatlich weglegen. Und ich glaube, es war über 2000 Euro, wenn man mit 50 noch Millionär werden möchte mit 67, dass man monatlich weglegen muss. Deswegen so früh wie möglich anfangen. Ich habe auch schon als Student angefangen, wo ich nicht viel Geld hatte. Habe dann einfach mal 2 Mojitos im Club weniger getrunken und habe das dann in ETFs angelegt.
Ja, ja. Also das ist ja bei mir auch so. Ich studiere ja immer noch, also ich bin ja immer noch Student. Und ich habe ja auch vor ein paar Jahren dann angefangen zu investieren. Und ich glaube, im Endeffekt, es gibt ja einfach so Ausgaben, die man hat, die irgendwie unnötig sind, wo man aber in dem Moment denkt, man bräuchte sie. Und wenn man sich das einfach mal genau anguckt, dann sage ich, natürlich kann nicht jeder investieren, weil bei manchen Leuten ist es halt wirklich knapp. Aber ich sag mal wirklich, ein Großteil der Leute kriegt's ja irgendwie aus dem Ärmel geleiert, irgendwie 25 Euro mal eben zusammenzukriegen. Und es muss ja auch nicht jeden Monat sein. Aber das ist ja das Schöne daran, dass man eigentlich flexibel ist. Und diese Rechenbeispiele, die du vorhin genannt hast, die fände ich auch super spannend. Ich finde ja auch zum Beispiel, wenn man dem Kind das Depot anlegt und dann einfach wartet, bis es 18 ist, da passiert ja auch schon einfach bei 18 Jahren Anlagehorizont, passiert ja einfach auch schon mega viel, auch wenn man zum Beispiel jetzt nur das Kindergeld, ja nur ist es auch gut gesagt, aber das Kindergeld zum Beispiel anlegt, da entstehen ja auch Summen und das Kind kann sich dann einfach irgendwie zum 18. ein Auto holen, den Führerschein bezahlen, mal eine Zeit lang ins Ausland oder so. Für die, die das möglich ist, ist es auf jeden Fall eine gute Idee.
Ja, auf jeden Fall. Natürlich muss man immer gucken, wie weit man das Kindergeld investieren kann. Aber ja, wie gesagt, ich mache es jetzt auch für meine Patennichte. Gut, ich lege nicht das Kindergeld an, das kriege ich nicht.
Ja.
Aber ich lege jetzt 10 Euro im Monat an, damit sie einfach mit 18 sich, wie gesagt, Führerschein, vielleicht will sie nach Australien oder vielleicht möchte sie sich ein kleines Auto kaufen oder sonst irgendwas. Und das Schöne ist ja, du kriegst mit 18 sofort ein Depot. Das heißt, du hast direkten Bezug zur Börse. Das heißt, du kannst auch einfach weitermachen. Du musst das Geld ja nicht ausgeben. Du kannst es auch einfach weitermachen und schon bist du halt in der Börse drin und ich hoffe einfach, dass ich meiner Patennichte auch das mitgeben kann, dass sie einfach gewinnbringend ihr Geld anlegen kann und das halt auch relativ entspannt.
Ich glaube auch, wenn, ich weiß jetzt nicht, wie alt sie ist, aber wenn du jetzt zum Beispiel einem Kind ab einem bestimmten Alter erklärst, was das Depot eigentlich ist und dass da Geld für das Kind drauf ist, ich glaube, dann hat man auch so ein ganz anderes Interesse dafür, weil das ist ja im Endeffekt dann das Geld, was man irgendwie später mal haben will. Und ich glaube, wir haben uns ja früher dann auch, also ich habe übrigens noch ein Sparbuch, ich weiß, aber wir haben uns ja früher auch einfach dann damit beschäftigt, einfach weil wir das Geld ja auch im Endeffekt irgendwann haben wollten, so.
Ja, ich meine, das Coole war ja, man hat ja immer diese kleinen Sparboxen bekommen und seinem Knack-Sparbuch bei der Sparkasse. Das hat immer so richtig Spaß gemacht. Man hat immer beim Weltspartag hat man noch ein Geschenk bekommen. Wenn man das quasi irgendwie in der Erziehung implementiert, dass man halt wirklich auch seinem Kind, wenn es das Geburtstagsgeld 5 Euro weglegt, dass man ihm, weiß nicht, noch ein Spielzeug dazu schenkt und sagt, es ist jetzt heute dein Weltspartag.
Ja, das finde ich auch mega. Wir sind ja gerade so ein bisschen, ja?
Nee, also hat man direkt das Kind halt auch motiviert, sein Geld anzulegen und auch mal vielleicht 2 Süßigkeiten im Supermarkt weniger zu kaufen.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt wir sind ja jetzt beide so ein bisschen in ETF-Love, kann man ja schon sagen. Also ich, wie gesagt, ich finde ETF super, auch gerade für den Einstieg. Einfach auch so ein bisschen, um dieses zeitsparende, breit gestreute super einfach zu implementieren. Aber es gibt ja auch immer so Leute, die sehr viele negative Aspekte von ETFs sehen, beziehungsweise so ein bisschen Gefahren beim Thema ETFs sehen. Hast du da irgendwas, wo du auf jeden Fall sagen würdest, das könnte so ein kleiner negativer Effekt sein oder darauf sollte man vielleicht auch achten?
Ich meine, viele sprechen ja von einer ETF-Blase. Ich meine, ja. Es kann an sich keine ETF-Blase geben, wenn, dann ist es sowieso eine Aktienblase. Sagen wir es mal einfach mal ganz einfach gesagt, weil ein ETF kauft ja die Aktien. Und natürlich ist immer die Gefahr, dass es irgendwann mal eine Blase gibt. Auch man sagt schon seit 15 Jahren im Immobilienmarkt, es kommt eine Blase und es geht immer weiter hoch. Das Ding ist, selbst als die Dotcom-Blase 2002 war das, glaube ich, geplatzt ist, irgendwann mal wird sich der Weltmarkt erholen, weil ich immer sage, wenn irgendwann mal ein ETF nichts mehr wert ist, ein MSCI World nichts mehr wert ist, dann haben wir, glaube ich, ganz andere Probleme auf der Welt, als dass die Börse nicht mehr funktioniert. Und wenn man wirklich langfristig denkt, kann man auch mal Crashes miterleben. Ich meine, jetzt haben wir es kurzfristig mit Corona erlebt, da hat sich's nach einem Jahr oder nach ein paar Monaten schon wieder erholt. Aber wenn man halt wirklich langfristig gesehen immer vor dem Crash gekauft hat, ist man immer noch im Plus mittlerweile. Man hätte wirklich seit 2000 immer vor Crashes kaufen können und man wäre heute immer noch im Plus.
Ja. Das man heißt, sagt ja auch, mehr?
Nee, also, das heißt, man sollte sich auch nicht jedes Mal von irgendwelchen Crash-Propheten oder von irgendwelchen Leuten, die sagen, oh, alles ist zu riskant, abhalten lassen, weil im Endeffekt, dann kommt wieder die Alternative, das Geld irgendwo versauern zu lassen. Und ich weiß nicht, ob das die perfekte Alternative ist.
Ja, also es gibt ja auch einfach Studien, die zeigen, wenn man einen Anlagehorizont von 15 Jahren hatte, zum Beispiel bei MSCI World, dann ist es halt unmöglich gewesen, Verluste zu machen, egal an welchem Zeitpunkt man eingestiegen ist. Und das, finde ich, ist auch so ein bisschen der Gedanke dahinter. Also wenn man breit gestreut auf den Weltmarkt setzt und man aber im Endeffekt davon ausgeht, dass der Weltmarkt an irgendeinem Punkt einfach einbrechen wird, so dann ist das ETF-Depot auch völlig egal, weil dann kannst du dich in irgendeinem Bunker verschanzen, weil dann einfach die Welt zusammenbricht, so, und dann, ja, was will man da machen, ne?
Dann kann man nur auf Elon Musk hoffen, dass wir endlich zum Mars fliegen können.
Oh ja, das ist auch ein spannendes Thema mit Tesla, aber darauf wollte ich gar nicht so genau eingehen mit Tesla, weil da habe ich, naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich auch noch ein paar Fragen bekommen, die ich dir gerne stellen sollte von den Business Babes. Und da würde ich einfach mal anfangen, die Frage zu beantworten, stellen. Ich werde sie stellen. Und die erste Frage ist, wie fange ich an, mich reinzulesen? Also die Person will jetzt endlich starten. Was würdest du sagen, was ist so der erste Schritt?
Es gibt natürlich mehrere spannende Blogs, die man sich durchlesen kann. Ich zum Beispiel habe damals Thomas von Finanzfluss. Dort ist ein sehr guter YouTube-Account, auch wenn es bestimmt Konkurrenz ist, aber er ist einfach so gut, dass man sagen muss, dass man sich das auf jeden Fall angucken kann. Es gibt das super Buch von Gerd Kommer, Souverän investieren in Indexfonds und ETFs.
Ich lieb's.
Ja, das ist echt gut, denn es sind auch sehr gut investierte 32 Euro kostet, glaube ich, mittlerweile. Ich will jetzt hier auch keine Werbung machen. Aber das sind halt so die Einsteigersachen, die jeder mitmachen kann. Und natürlich auch meine Seite, aber gut.
Also Instagram-Blogs gibt es ja viele, die gut sind. Was ich bei Gerd Kommer sagen würde, ich würde sagen, das kannst du so lesen, wenn du schon was anderes gelesen hast zu dem Thema. Also ich finde, Gerd Kommer macht das unglaublich super. Also ich liebe die Bücher von Gerd Kommer. Das könnte jetzt tatsächlich, wenn Gerd Kommer uns sponsern möchte, kann er das gerne tun. Aber die sind halt schon sehr wissenschaftlich. Ich glaube, so einen kleinen Schritt vorher ein paar YouTube-Videos von Finanzfluss gucken und dann das Buch von Gerd Kommer lesen. Ich glaube, das wäre die richtige.
Es gibt mittlerweile Gerd Kommer für Einsteiger. Das habe ich nämlich noch nicht gelesen. Ich habe nur das Normale gelesen, aber es gibt es auch als Einsteiger. Und es gibt, glaube ich, sogar ein ETF-Buch oder Indexfonds-Buch für Dummies.
Das habe ich gelesen auch, ja. Kann ich auch empfehlen.
Das hört sich immer so böse an für Dummies, aber ganz ehrlich, das ist genau das, was man braucht am Anfang. Ja. Und ich glaube sogar, das hatte ich nämlich auf meinem Tablet gesehen, es gibt von der Börse Frankfurt so einen ETF-Guide. Der ist auch ganz gut für den Einstieg. Da sind einfach die wichtigsten Begriffe erklärt und mehr braucht man am Anfang auch nicht. Lernen tut man halt auch im Tun.
Ja, Ich glaube, das ist eine gute Aussage auf jeden Fall. Die zweite Frage ist, wenn man die Wahl hat zwischen dem MSCI World und dem MSCI Momentum, warum sollte man dann nicht den Momentum nehmen oder warum sollte man sich eher für den MSCI World, den normalen, entscheiden?
Erstmal ist der MSCI World Momentum super spannend, weil langfristig gesehen hat er auch fast immer den normalen MSCI World outperformed. Mhm. Aber was ich halt sagen möchte, das ist halt nicht das breite Fundament, was man möchte. Weil der Momentum hat, glaube ich, 200, 300 Aktien in sich drin und wir wollen ja wirklich langfristig ein breites Fundament, damit wir auch Ruhe im Depot haben. Mhm. Aber zum Beispiel als Satellite fände ich den Momentum echt spannend, auf jeden Fall. Und ich würde auch da sagen, wie risikoaffin man selbst ist. Wenn man so risikoaffin ist, um zu sagen, ich will nur den Momentum, kann man auch machen. Man muss es halt immer nur für sich selbst einschätzen können, was man machen möchte. Und ich würde, wenn, beide nehmen und nicht entweder oder sagen.
Glaubst du dann nicht, dass es zu viel gedoppelt?
Ja, aber man möchte ja die guten Aktien haben. Das ist ja, und das Schöne an dem Momentum ist, dass er, ich glaube, sogar vierteljährlich gerebalanced wird. Sprich, wenn mal in 3 Monaten oder vielleicht auch halbjährlich, wenn in der Zeit eine Aktie vielleicht nicht mehr so gut ist, dass sie wieder rausfliegt, dann hat man halt die guten gedoppelt. Klar, natürlich ist es ein Klumpenrisiko, aber wenn man schon den breiten Kern hat, den Core, kann man dann auch ein Satellite mit einem Momentum nehmen und dann hat man die spannenden, guten Aktien gedoppelt und das finde ich auch in Ordnung.
Ja, das finde ich auch. Das war eine gute Antwort, ja. Und die letzte Frage ist, ich habe jetzt nur 3 Fragen genommen, wie viel Gehalt sollte man in ETFs investieren? Die Person hat jetzt noch angegeben, dass sie ein tendenziell eher sparsamer Mensch ist.
Es ist natürlich immer prozentual abhängig. Also man muss natürlich erstmal gucken, gut, ich muss meine Versicherung bezahlen, ich muss mein Essen bezahlen, ich muss meine Wohnung bezahlen. Ich muss dann auch noch einen Notgroschen weglegen, damit ich Geld habe, wenn mal was ist und ich nicht direkt ans Depot muss. Dann muss ich natürlich wissen, will ich regelmäßig in Urlaub, muss ich auch noch was weglegen. Möchte ich vielleicht mir einen Fernseher kaufen, muss ich auch was weglegen. Und wenn man sich das dann angeschaut hat, kann man einen prozentualen Wert bilden, wo man sagt, okay, ich lege jetzt jeden Monat 30-40% weg, wenn man es schafft. Ich hatte es einmal geschafft, glaube ich, sogar 50% wegzulegen im Monat. Habe ich jetzt in München auch nicht mehr so ganz hinbekommen. Und da muss man halt auch mal wissen, wo wohnt man, wie viel Miete zahlt man, wie viel Gehalt hat man. Und natürlich sollte man immer versuchen, Gehalt hochzukriegen und auch die Sparrate mit hochzuziehen. Und nicht nur, weil ich jetzt mehr Gehalt habe, hole ich mir jetzt ein neues Cabrio, sondern ich möchte dann erstmal mein ETF-Depot, die Sparrate erhöhen. Und wenn dann das Geld übrig bleibt, dann vielleicht das Cabrio. Wobei ich auch immer sage, man sollte niemals wegen der Börse irgendwelche Lebensqualität einbüßen müssen. Es ist auch immer noch wichtig, dass man Spaß am Leben hat, weil wenn man dauernd nur griesgrämig auf sein Depot guckt, weil man sagt, wegen dir habe ich keinen Spaß mehr, bringt die ganze Sache auch nichts. Das heißt, man muss wirklich einen Wert finden, mit dem man zufrieden ist, mit dem man glücklich ist. Und das ist dann vielleicht das Richtige.
Ja, das würde ich auch sagen. Da habe ich auch mit der Valentina in einer der letzten Folgen drüber geredet, von Minimal Frugal, weil ja auch das Thema Frugalismus sehr oft mit dem Thema extremes Sparen, krankhaftes Sparen verbunden wird. Und sie auch immer gesagt hat, das hält man ja auch einfach im Endeffekt nicht durch bis zum Ende, wenn es einem keinen Spaß macht. Und das, glaube ich, ist auch ein wichtiger Punkt beim Thema Investieren.
Das ist ja wie bei einer Diät, wenn man am Anfang auf einmal von 3000 Kalorien am Tag auf 1000 geht, hat man auch keinen Spaß und dann kommt der Jojo-Effekt und das ist beim Investieren genauso. Wenn man das alles in guten Formen macht, kann man langfristig Spaß mit haben.
Ja, ich glaube, das war ein super wertvolles Interview. Du hast wirklich perfekte Antworten geliefert. Das war wirklich, du hast keinen Punkt rausgelassen, den ich mir noch irgendwie gewünscht hätte. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Leistung. Vielen Dank.
Danke, danke.
Wenn du jetzt am Ende noch so ein kleines Fazit abgeben müsstest zum Thema Investieren oder Vermögensaufbau mit oder nur aus ETFs, was wäre so dein Fazit? Was sind so deine letzten Gedanken zu dem Thema?
Ich würde auf jeden Fall sagen, ETF sollte vielleicht nicht in jedem Depot fehlen, sondern es ist sehr wichtig, denke ich, sich breit aufzustellen und ein ETF steht jedem Depot ganz gut, glaube ich. Vielleicht ist das mein Schlusswort.
Das ist ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, lieber Max, dass du in dem Podcast-Interview dabei warst. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf das Feedback von allen. Und wenn ihr auf der Seite von Max vorbeischauen wollt, ich habe alles unten dann in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen. Und euch wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.
Danke, dass ich dabei sein durfte.